die Mitte, damit jeder sie sehen konnte. Und sagten zu Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Diese Leute, die da kamen, hatten steinharte Herzen. Steinharte Herzen, das ist der erste Gedanke an dieser Stelle. Sie kamen also, das war die geballte Geistlichkeit, die da auftrat. Die Leute gingen ehrfürchtig zur Seite, weil die Gesetzeslehrer und die Pharisäer waren hochgeachtet. Sie kannten das Wort Gottes. Und sie wussten, wie man es auslegt. Da kamen die sich vielleicht manchmal ein bisschen wie die Dummchen vor. Ja? Oh, da kommt, die wissen es aber. Ja? Also es war eine große Hochachtung, man hat Platz gemacht. Und dann könnte ich mir vorstellen, stellen die sich da so vor den Leuten auf. Jesus hat ja auch mal gesagt, sie wollten gern gesehen werden. Aber sie kommen nicht allein. Sie haben jemanden im Schlepptau. Eine Frau. Und jeder, der die Frau sieht, weiß, die ist nicht freiwillig hier. Die haben sie beim Ehebruch ertappt. Wie das war, weiß man nicht. Ob das der Ehemann angezeigt hat, keine Ahnung. Vielleicht hat sie sich auch nur notdürftig irgendwas übergeworfen. Aber jetzt steht sie da. Und alle starren sie an. Und die Anklage lautet ganz eindeutig Ehebruch. Und wenn man in die Gesichter der Leute schaut, die da sitzen, was sieht man da? Also wir würden vielleicht sagen, ach, die arme Frau. Aber wer schon mal betrogen wurde, der sagt das nicht so leicht. Die Anklage lautet Ehebruch, und wenn man in die Gesichter schaut, kann man sich vorstellen, dass da sich große Entrüstung spiegelte. Und dass das auch sehr emotional war, was da passierte. Denn die Ehe wurde in Israel hoch geachtet. Es gab zwar eine laxe Scheidungspraxis, also das ging auch mal ganz schnell. Aber solange man verheiratet war, war Ehebruch ein absolutes No-Go. Nun leben wir in einer Gesellschaft, in der das doch inzwischen sehr verharmlost wird. Es gibt ja kaum einen Film, wo es nicht um irgendeinen Seitensprung oder was weiß ich geht. Das ist ja eigentlich Standard fast. Ehebruch ist schon, hat man manchmal den Eindruck, es ist wie eine Schramme ins Auto fahren. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über ein Ehepaar, die in offenen Beziehungen leben. Und Leute das ganz toll finden. Die haben sich zwar als Ehepaar, aber da gibt es eben noch genug andere da drumherum. Und da merkt man einfach, wie unser Gewissen geprägt ist. Wenn wir da, wenn es da nicht in uns aufschreit, sondern wir sagen, naja, ist halt so, oder man muss ja da auch verstehen, also das ist ja so der erste Gedanke, ja. Das Gewissen derer, die hier alle saßen, war am Wort Gottes geschärft worden, immer wieder. Sie hatten das Wort Gottes und da war ihr Gewissen geschärft. Und da, wo das nicht passiert, wo wir weit weg vom Wort Gottes sind, da wird unser Gewissen stumpf. Und da empfinden wir das nicht mehr. Aber das liegt nicht daran, dass Gott das anders sieht. Die Sachlage war eindeutig. Alles deutete darauf hin. Ja, also diese Frau muss bestraft werden. Und dann bekommen wir von Johannes eine Insider-Information. Da schreibt er nämlich in Vers 6, Das war eine Fangfrage. Sie suchten nämlich nach einem Anlass, um Jesus anklagen zu können. Aber Jesus schien gar nicht auf ihre Frage zu achten. Er bückte sich und schrieb mit seinem Finger auf die Erde. Johannes sagt, diese Leute hier, die haben geheuchelt. Und das sah man schon, dass sie Jesus als Lehrer ansprachen. Dieser Jesus war gegenüber ihnen ein Jungspund, Anfang 30. Diese Herren waren alle Geistliche mit viel Weisheit im Alter. Und zweitens hatte Jesus keine theologische Ausbildung gemacht in dem Sinne. Der wäre in unserer Landeskirche überhaupt nicht angestellt worden. Keinen anerkannten theologischen Abschluss. Er hat noch nicht mal eine Rabbinenschule besucht. Und zudem sagen sie Lehrer, von dem hätten sie sich nie etwas sagen lassen. Das war der erste Teil der Heuchelei. Und der zweite zeigt sich, wo ist eigentlich der Mann dazu? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der Ehebruch allein macht? Der fehlt. Der hätte hier genauso hingehört. Und da wird deutlich, es ging gar nicht um die Sünde der Frau, jedenfalls nicht diesen Leuten. Es ging darum, die wollten Jesus ausschalten. Das war ihr Ziel mit dieser Frau. Und sie machen es ganz raffiniert. Sie sagen, Lehrer, wie muss man das Gesetz des Mose, wir haben das ja hier, wie muss man das eigentlich anwenden? Mose sagt doch, so, diese Frau muss gesteinigt werden. Und was sagst denn du jetzt? Was hättet ihr denn gesagt? Eigentlich kann Jesus nur verlieren. Wenn Jesus sagt, jawohl, ihr habt recht, das Gesetz Mose sagt es so und Gottes Wort ist gültig, dann muss diese Frau gesteinigt werden, dann kriegt er ein Problem mit den Römern. Denn seit 25 Jahren zu diesem Zeitpunkt war es den Juden nicht mehr erlaubt, die Todesstrafe auszusprechen. Das lag allein bei den Römern. 6 nach Christus. Das heißt, wenn Jesus sagt, steinigen, stellt er sich gegen die Römer. Wenn er aber sagt, nicht steinigen, und ich denke mal, das haben sie fast vermutet, weil Jesus ja auch als Freund der Säufer und was weiß ich bezeichnet wurde. Wenn er sagt, nicht steinigen, dann hätten sie sich zu dem Volk umgedreht, gegrinst bis über beide Backen und gesagt, seht ihr, der hält sich gar nicht an das Wort Gottes. Das ist ein falscher Messias. Und ihr alle seid Zeugen. Wow. Blöde Situation. Schachmatt eigentlich. Ja? Was soll Jesus jetzt hier noch Vernünftiges sagen? Er kann nur verlieren. Und das Perfide ist, wenn ihr euch nochmal erinnert, es ist der Festtag, die Freude des Gesetzes. Und diese Männer missbrauchen das Gesetz, um Jesus zu Fall zu bringen. Das ist das Verrückte dabei. Und ich dachte, es ist erschreckend, dass das immer wieder vorkommt. Dass Menschen bibeltreu sind, völlig bibelkonform, aber innerlich ganz weit weg vom Geist der Bibel. Und das ist das Erschreckende. Das gibt es natürlich heute auch. Das gibt es in Missionswerken. Das gibt es in Gemeinden. Da werden Diskussionen geführt mit einem steinharten Herzen. Man kann das Wort Gottes missbrauchen, ohne dass es auffällt. Das ist das Verrückte. Man kann es missbrauchen, ohne dass es auffällt. Denn letztlich geht es ja um Macht, um Autorität. Wer setzt sich jetzt hier durch? Ja, wer hat das Sagen? Das ist das Spiel hier. was hier abläuft. Und ihr kennt das doch auch aus Firmen. Ja? Da sitzt man zusammen im Team und überlegt, hat irgendein neues Produkt, ist am Entwickeln, ja? Und dann denkst du, du hast gute Argumente und bringst die ein und die werden einfach nicht gehört, die werden, was weiß ich, da kannst du diskutieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, am Ende sagen alle, gute Argumente machen wir auch nicht. Dann geht es oft um die Frage, wer setzt sich durch? Das ist die Frage dahinter. Und ihr kennt es doch auch aus der Familie, oder? Wenn der Mann zur Frau sagt, warum hast du das jetzt hier hingestellt? Und sie sagt dann, weißt du, was du das letzte Mal woanders hingestellt hast? Ja? Und plötzlich geht es nicht mehr um die Frage, steht das hier am richtigen Ort oder was weiß ich, sondern es geht nur um die Frage, wer setzt sich durch? Wer hat hier die Macht? Und leider ist es auch in Gemeinden so, dass das immer wieder auftaucht. Dass Herzen hart sind und es im Letzten immer, es geht dann um Rechthaberei, um Prinzipien, um falsch und richtig, aber das Herz ist hart. Steinharte Herzen. Spürt ihr die Spannung, die hier in der Luft liegt? Und dann schauen alle erwartungsvoll auf Jesus. Und Jesus sitzt da und er nimmt seinen Finger und malt da etwas auf den Boden. Und die stehen da. Und dann steht in der Bibel, sie haben ein wirkliches Powerplay aufgefahren. Sie haben ihn bombardiert. So, jetzt sag endlich mal was. Ja, und man kann an ihren Gesichtern schon sehen, die Schadenfreude, die Siegesfreude. Was soll der noch sagen? Ist doch klar, ja. Jetzt haben wir ihn. Und sie machen richtig Druck. Jesus, jetzt sag mal. Und dann richtet sich Jesus auf. Wahrscheinlich ist er sitzen geblieben. Ich muss jetzt mal in meinen Computer gucken. Und dann deckt er etwas auf. Und er sagt, als sie hartnäckig nach einer Erklärung verlangten, richtete er sich auf und sagte, nun, dann steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der selbst noch nie gesündigt hat. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Wärt ihr auf die Idee gekommen? Ich auch nicht. Staune ich immer an Jesus. Ja? Aber Jesus ist eben der große Herzenskenner. Was aber deutlich wird, Jesus steht nicht auf von seinem Stuhl und stellt sich zu der Frau und nimmt sie in den Arm. Das macht er nicht. Nein, er sagt, Sünde ist Sünde. Das Gesetz ist gültig. Sünde verdient Strafe. Aber was macht er? Er dreht es rum. Er sagt, ihr wollt über Sünde reden? Also lasst uns das tun. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und plötzlich geht es nicht mehr um die Frau. Es geht um sie. Ihre verborgene Sünde. Es geht um ihre verborgene Sünde. Ihre List mit dem Gesetz. Diese Sünde war offenkundig von der Frau. Diese hier war verborgen, getarnt, mit Rechtgläubigkeit. Und Jesus deckt sie auf, dass sie das Gesetz missbrauchen, dass sie das Gesetz als Waffe für ihren Hass gegen ihn nehmen. Und er schickt sie in eine Selbstprüfung. Und er verstärkt das noch mit dem Schreiben. Weil es ist ja immer die große Frage, was hat Jesus da eigentlich gemacht? Hat er einen Comic gemalt? Oder Zahlen geschrieben? Oder was? Was hat er eigentlich gemacht? Es gibt eine Vermutung, die sehr nahe liegt. Diese Männer kannten das Gesetz Gottes in- und auswendig, das Gesetz und die Propheten. Und jetzt lese ich euch mal, was im Prophet Jeremia steht, Kapitel 17, Vers 1. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze. gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner des Altars. Ein bisschen moderner: Volk von Juda, eure Sünde ist tief in euer Herz und auf die Ecken eurer Altäre geschrieben. Unauslöschlich ist sie eingegraben, wie von einem Eisengriffel mit einer Spitze aus Diamant. Und spätestens beim zweiten Mal, als Jesus geschrieben hat, hat es da oben geklickert. Da gibt es doch was. Das ist doch diese Stelle. Eure Sünde ist eingegraben, eingeschrieben in eure Herzen. Und dann passiert das Wunder in dieser Geschichte. Das erste: steinharte Herzen fangen an zu bröckeln. Da sehen wir auch die Folie. Denn wir lesen in Vers 9: Als erstes gingen die Ankläger. Dann schlichen sich auch alle übrigen stillschweigend davon, einer nach dem anderen. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Also, zuerst gingen die, drehten sich rum und gingen still. Die sahen das und bei denen hat es auch geklackert und die sind auch gegangen. Und plötzlich war da noch die Frau. Und da war Jesus. Steinharte Herzen bröckeln. Die Leute, was hätten die auch sagen können, die vorher hier standen? Die hätten ja auch sagen können: Du Jesus, das zählt nicht. Bei Mose steht nichts, also eine Bedingung. Aber das Wunder ist passiert, sie haben sich plötzlich selber gesehen im Licht Gottes. Und dann ist das Wunder passiert, dass sie weggegangen sind. Nun wird dieser Satz: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, auch gern missbraucht. Wann wird dieser Satz missbraucht? Wenn man daraus ableitet, dass man ja gar nichts mehr sagen darf. Dass auch da, wo Leute deutlich in Schuld leben oder Dinge nicht in Ordnung sind, dass man da immer die Augen zumachen muss und sagen muss, das ist der ihre Sache. Da wird genau dieses Wort missbraucht. Denn hier geht es ja um die Herzensangelegenheit, um die Herzenssache bei den Pharisäern, nicht um die Sachfrage. Es geht um ihr Herz. Aber die ganze Bibel, auch besonders das Neue Testament, spricht immer wieder davon, dass wir einander als Geschwister zusammengestellt sind und auch genau auf solche Dinge hinweisen sollen. Nicht um uns drüber zu erheben, sondern um einander zu dienen und einander zu helfen. Das ist der Grundgedanke. Aber den hatten sie völlig umgedreht. Deswegen bitte dieses Wort nicht missbrauchen als Aussagen, naja, da darf man ja nichts sagen und was weiß ich, oh, du hast mir da gar nichts zu sagen, du hast ja selber Schuld und was weiß ich. Nein, das ist Missbrauch. Diese Leute sind im Gewissen überführt. Und das ist, glaube ich, eines der größten Wunder, wenn Menschen zu einer geistlichen Selbsterkenntnis kommen. Und selten passiert das auf dem Weg von Diskussionen, sondern meist ist da ganz gewaltig der Heilige Geist im Spiel, weil wir das nicht selber können. Dass harte Herzen anfangen zu bröckeln. Dass überzeugte Christen, die schon 20, 30, gefühlt 100 Jahre Christen sind, Schuld eingestehen. Das ist ein echtes Wunder. Wie oft habt ihr das schon erlebt? Also nicht nur so dieses Allgemeine, wir sind doch alle Sünder, sondern das Konkrete. Wie oft erlebt man das? Meistens wird sich doch gerechtfertigt. Ja, ich konnte gar nicht anders und da gab es ja den und den Grund dafür. Und was weiß ich, da werden 15 Dinge aufgezählt. Wann kommt mal einer und sagt, du, entschuldige, vielleicht hatte ich in der Diskussion recht, aber mein Motiv war völlig daneben. Wo passiert das? Das ist ein Wunder. Und ich glaube, das genau spürt man atmosphärisch. Ob ich in eine Gemeinschaft komme, in der es sowas gibt, dass Menschen die Demut haben, sich zu entschuldigen und zu sagen, bitte verzeih mir, das habe ich falsch gemacht. Das ist zwar so ausgegangen, aber entschuldige bitte. Ich glaube, das ist eine Herzenssache und die spürt man, ob die da ist. Leider hat es bei den Pharisäern, das wissen wir auch nicht, lange gehalten. Das war eine Momentaufnahme, sie haben ja nicht locker gelassen. Aber ganz ehrlich, das kenne ich bei mir auch. Dass Jesus mich von etwas überführt, aber dass das nicht automatisch die Veränderung einleitet. Für die Veränderung bin ich ein Stück weit selber verantwortlich. Deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn es so Momente gibt, wo euch Gottes Wort betrifft, wo Gott euch anspricht, ob beim Bibellesen oder in der Predigt oder sonst wo, und wo ihr getroffen seid und merkt, jawohl, das bin ich, dass ihr das nicht einfach vorbeigehen lasst und vielleicht noch 2 Tage kurz darüber nachdenkt und dann ist wieder alles beim Alten, sondern dass ihr das für einen Neuanfang nutzt. Dazu ist es da. Und das ist der dritte Gedanke. Steinharte Herzen fangen an zu bröckeln. Sie brauchen Umkehr und sie brauchen einen Neuanfang. Und dann heißt es zum Schluss, da stand er auf und fragte die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dann will ich dich auch nicht verurteilen, entgegnete ihr Jesus. Geh, aber sündige nicht noch einmal. Nach dieser ganzen Dramatik mit diesen Leuten, die da alle weggegangen waren, klingt das ja erstmal so ein bisschen wie der Abspann, wie so ein Nachklapp. Aber hier passiert ein zweites Wunder. Hier ist plötzlich ein Raum da, ein Raum für Barmherzigkeit. Da ist plötzlich Jesus eröffnet einen Raum für Barmherzigkeit. Die Schuld steht ja noch im Raum. Die ist noch nicht fort. Aber hier ist ein Raum für Barmherzigkeit und meistens denken wir nur für Barmherzigkeit, und für Neuanfang. Das ist der Raum. Barmherzigkeit und Neuanfang. Die Frau war stehen geblieben. Die Frau hat sich gestellt. Die hätte doch mit den anderen allen mit wegschleichen können. Und ich glaube nicht, als Jesus da schrieb, dass er jetzt aufgepasst hat, dass die Frau aus dem Augenwinkel, dass die Frau ja stehen bleibt. Und wenn sie gegangen wäre, glaube ich auch nicht, dass er hinterhergerufen hätte, Frau, wir haben noch was zu klären. Sie hätte sich so gut mit den anderen davon schleichen können. Aber sie ist stehen geblieben. Sie hat sich ihrer Schuld gestellt. Und das ist auch ein Wunder, wenn Leute nicht immer fortlaufen, sondern anhalten und sich ihrer Schuld auch stellen. Sie sind zu zweit. Und das ist der Raum, wo die Sünde nicht richtend benannt wird, sondern helfend. In diesem Raum wird die Sünde benannt, aber nicht richtend, sondern helfend. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Als Richter wird er wiederkommen. Aber dazwischen, in dieser Zeit, ist er der Retter. Und alles, was er unternimmt, ist, um diese Frau zu retten. Und er spricht ihr die Vergebung quasi zu. Und dann sagt er diesen Satz, der oft vergessen wird am Ende, geh hin und sündige nicht mehr. Ist es leicht oder schwer? Ist das Überforderung? Nein, Jesus schickt die Frau nicht in die Sünde zurück. Ihr ist vergeben, aber sie soll nicht wieder in die Sünde zurückgehen, weil dann hätte er ja nicht vergeben brauchen. Sie soll nicht wieder da rein zurück. Jesus befreit, damit die Sünde mich nicht mehr beherrscht. Deswegen befreit er. Wie es im Wort Gottes heißt, lass die Sünde nicht über dich herrschen. Wahrscheinlich wusste die Frau, welche Sünde gemeint war. Ja, es war ja auf die konkrete Sache bezogen. Und wenn Jesus das sagt, dann sagt er auch, dann befähige ich dich dafür. Entscheide dich bewusst dafür. Diese Entscheidung kann hier Jesus nicht abnehmen. Und man möchte so gerne die Geschichte der Frau mal eingeblendet sehen, oder? Wir hätten noch so eine zweite Bibel gebraucht, wo so diese ganzen Geschichten von den Leuten, von Zachäus und was weiß ich, wie das dann weitergegangen ist. Aber das wird uns nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie die Frau sich dann entschieden hat. Entscheidend ist aber das, was uns die Bibel sagt, dass es Barmherzigkeit gibt und Neuanfang. Ein Leben in einer neuen Freiheit. Und da wird deutlich, Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und das kriegen wir immer oft nicht zusammen. Weil wir immer sagen, ja, Jesus liebt doch den Menschen ganz. Und bei ganz schließen wir immer ein, er liebt ihn auch ganz mit seiner Sünde. Nee. Er liebt ihn ganz. Als Geschöpf Gottes. Ganz und gar. 100%. Aber genauso 100% hasst er auch die Sünde. Und da macht er kein Wischiwaschi. Und vielleicht gibt es in deinem Leben etwas, wo du vielleicht nicht erst heute, aber schon längst weißt, da solltest du etwas verändern. Da sagt Jesus zu dir, geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und verändere das. Lass es nicht so laufen. Und wenn Jesus dich auf diesen Weg gesetzt hat, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du dem folgst, dass du das tust. Zwei Wunder gab es in dieser Geschichte. Da sind wir wieder am Anfang. Ich habe gefragt, was sind Wunder? Spektakulär, unvorhersehbar und was weiß ich. Trifft alles auf diese Geschichte zu. Das erste, wo die steinharten Herzen anfangen zu bröckeln. Das ist ein echtes Wunder, wenn das passiert, bei ganz rechtgläubigen Leuten. Und das zweite Wunder ist das Wunder der Barmherzigkeit und des Neuanfangs, dass Jesus uns das gewährt. Er ist barmherzig für die schlimmste Sünde, aber er gewährt uns auch einen Neuanfang und er schickt uns auf diesen Weg. Und manchmal beten wir ja um Wunder. Wir beten um Wunder, wenn jemand krank ist. Wir beten um Wunder, wenn irgendetwas Aussichtsloses ist, dass man bei einer Behörde irgendwas braucht und man weiß, da habe ich eigentlich keine Chance. Ein Wunder bei einer Bewerbung, dass einem jemand gnädig, also alles so Wunder. Aber wir können auch darum beten, um das Wunder, dass Gott steinharte Herzen bröckeln lässt, aufweicht. Und um das Wunder, dass wir immer wieder selber Barmherzigkeit erleben. Und dann aber auch neu anfangen. Und die Schönheit dieses Neuanfangs auch wirklich leben. Amen. Und im Grunde genommen drückt das Lied Gnade und Wahrheit, diese Paarung, Gnade und Wahrheit, genau das aus, was hier passiert. Lasst uns das miteinander singen.